der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler.
Und mit Matthias Lohmann.
Das ist der 12. und letzte Teil unserer Serie zum Thema anziehende Gemeinschaft. Wir haben als Gemeinde und ganz besonders in den Hauskreisen in den letzten Wochen intensiv darüber nachgedacht, wie Gott uns in der Gemeinde zusammengestellt hat und wie er sich unsere Gemeinschaft vorstellt und auch was er mit der Gemeinschaft erreichen will. In dieser letzten Folge sprechen wir jetzt noch über ein paar Fragen, die uns in den letzten Wochen immer mal wieder gestellt wurden. Matthias, ich habe den Eindruck, die Serie, die hat uns als Gemeinde gut getan. Einige haben mir das persönlich erzählt, wie sie neu Feuer gefangen haben für die Gemeinde und für unsere Gemeinschaft, das mit zu prägen, mitzubauen. Manche haben berichtet, wie sie hier und da von Gott auch überführt worden sind, wie sie wirklich Dinge verändert haben. Eine Glaubensschwester hat mir zum Beispiel gerade erst gesagt, dass sie jetzt ganz regelmäßig durch die Mitgliederliste betet. Eine andere fand es total hilfreich, das Thema Gemeindezucht mal von der Bibel her zu durchdenken. Einige haben berichtet, dass sie jetzt anders auf Geschwister in der Gemeinde schauen, die so ganz anders sind als sie selber. Das ist ja ein ganz großes Thema in dem Buch und sie haben dadurch besser verstanden, dass die übernatürliche Liebe, die Gott uns schenkt, diese Gemeinschaft gerade in der Beziehung zu diesen Geschwistern, die so anders sind als ich selber, besonders anschaulich und sichtbar wird. Dann gab es aber auch immer wieder Geschwister, die haben Dinge kritisch gesehen. Ich habe das immer mal wieder gehört von so manchem, der sagt, also mich überfordert dieses Buch, da wird mir jetzt ein Programm übergestülpt, 100 verschiedene Dinge, die ich tun soll oder lassen soll. Und ich fühle mich eigentlich nach jedem Kapitel schlecht, weil ich das so wenig lebe. Und wenn ich ehrlich bin, manches überzeugt mich auch nicht und ich bin gar nicht so sicher, ob Gott sich das wirklich so vorstellt, wie das jetzt in dem Buch beschrieben wird. Deshalb meine erste, mal sehr grundsätzliche Frage, wie liest man eigentlich so ein Buch, das zwar von der Bibel durchtränkt ist, das würde ich schon sagen, aber das ja trotzdem nicht die Bibel ist. Gibt es einen guten Weg, das zu lesen, ohne dass es mich erschlägt? Ohne dass ich mich danach einfach total schlecht fühle, weil ich manches davon gar nicht lebe oder auch gar nicht davon überzeugt bin. Wie geht man ran an so ein Buch?
Also erst einmal denke ich, du hast genau den wesentlichsten Punkt schon gesagt. Dieses Buch ist nicht die Bibel. Ja? Und grundsätzlich sollten wir also christliche Bücher nicht lesen, als wären sie die Bibel. Auch da, wo jemand vielleicht einen Vortrag hält in der Gemeinde, sollte ich den nicht hören, als würde jetzt hier das Wort Gottes verkündigt werden. Da gilt, der Grundsatz, prüfe alles, das Gute behalte. Und wenn wir erkennen, dass etwas klar biblisch ist, dann können wir Gott danken für so ein Buch, das uns Dinge aufzeigt, von denen wir erkennen, ja, das ist tatsächlich biblisch, habe ich vielleicht bisher noch nicht ganz gesehen, aber hier wird mir das jetzt deutlich, weil viel Bibel in diesem Buch auch zitiert wird. Und dann ist das gefordert, was immer gefordert ist, wenn Gottes Wort uns ins Leben spricht, uns von Gottes Wort verändern zu lassen. So, und wenn ich mich da überführt fühle von den Dingen, die biblisch sind, dann wäre meine Herausforderung an jeden zu sagen, erst einmal, wir leben aus der Gnade. Gott will uns nicht überfordern, aber Gott will uns verändern. Und da würde ich Mut machen, dann lass dich verändern, gib Gott Raum, dich zu verändern. Und wenn dieses Buch dir in dieser Weise dient, wunderbar. An manchen anderen Stellen wirst du merken, in diesem Buch werden Dinge vorgeschlagen, die jetzt nicht biblische Mandate sind, sondern einfach Anwendungen mal fragen, das könnte weise sein, das so zu machen. Und da würde ich jedem Mut machen zu sagen, schau, das ist nicht biblisch vorgeschrieben und das darfst du nicht nur für dich prüfen, du kannst auch schauen, ist das etwas, was ich in meiner aktuellen Lebenssituation umsetzen kann? Wenn dich diese Dinge überfordern, dann dürfen die dich überfordern und dann darfst du auch sagen, dann mache ich das jetzt gerade nicht, weil das Anregungen sind und dieses Buch hat ganz viele Anregungen. Und ich glaube nicht, dass wir jede Anregung sofort umsetzen müssten, so als wären es Gebote Gottes. Also da wäre meine Ermutigung wirklich, lies dies ganz bewusst als ein Buch von Menschen geschrieben und schau, wo helfen sie dir, vielleicht besser zu verstehen, was Gott in seinem Wort zu sagen hat und wo geben sie Anregungen, die für dich hilfreich und umsetzbar sind und wo das nicht der Fall ist, dann hast du das halt gelesen und legst es wieder zur Seite und setzt es nicht um. So wie du das wahrscheinlich auch mit jedem anderen Ratgeberbuch machen würdest, was du sonst so liest. Das ist vielleicht so die Herausforderung, wenn man dann so ein Buch im Kontext der Gemeinde liest, dass man vielleicht dann doch so ein bisschen in die Situation hineinkommen kann, dass man das auf einmal liest, als wäre es die Bibel und als wären das göttliche Gebote.
Wobei es auch da wahrscheinlich ganz große Unterschiede gibt, wie Leute auch einen Ratgeber lesen. Manche fühlen sich auch da völlig unter Druck gesetzt und andere ganz frei. Ich suche mir jetzt die besten Tipps aus und lebe das mal. Ist wahrscheinlich dann auch eine Typsache, wie man an so ein Buch rangeht. Manche sind sehr gewissenhaft und wollen alles besonders gut machen und andere sind da eher entspannt. Eine andere Kritik war, ihr als Pastoren wollt uns jetzt hier euren Kurs aufzwingen, den ihr sowieso schon mit der Gemeinde fahrt. Auch das habe ich ab und zu gehört. Und natürlich muss man sagen, wir wollten die Gemeinde mit der Serie mitnehmen, sie auch prägen, das ist ja klar. Wir wollten eine biblische Sicht von Gemeinschaft fördern. Und tatsächlich machen wir ja auch einiges schon, was in dem Buch beschrieben wird. Gleichzeitig habe ich das Buch immer als ein Angebot verstanden, über Gemeinschaft nachzudenken und hier und da den Sinn dafür zu schärfen, was Gemeinde so einzigartig macht und wie sich Gott unser Miteinander vorstellt. Also kein Zwang, sondern eine Einladung zum Nachdenken, zum Reflektieren. Was sagst du jemand, der die Serie nicht so verstanden hat, sondern sie fast schon übergriffig fand oder zumindest das einen völlig falschen Schwerpunkt gefunden hat?
Dem würde ich erst einmal vorschlagen, sich diesen Podcast anzuhören und das, was du gerade gesagt hast, nochmal zur Kenntnis zu nehmen. Es sind eher Anregungen, es sind Einladungen, Ermutigungen, über Dinge nachzudenken. Das ist das Erste. Ich hätte aber auch ein paar Fragen an eine Person, die so kommt und mit einer solchen Infragestellung auch kommt. Ihr Pastoren wollt uns euren Kurs aufzwingen. Da würde ich sagen, nun hast du grundsätzlich ein Problem mit Leitung. Weil es ist doch unsere Verantwortung als Pastoren, dazu sind wir doch berufen, zu lehren und zu leiten. Und wir wären doch schlechte Hürden, wenn wir mit der Gemeinde nicht irgendwie auch eine Richtung gehen würden, von der wir überzeugt sind, dass sie biblisch ist. Von daher würde ich sagen, was du wahrnimmst, das ist wahr und richtig. Und ich glaube auch das, was wir tun sollten als Pastoren, als Älteste in der Gemeinde. Und ich hoffe, dass du dankbar dafür sein kannst, dass Gott in seiner Gemeinde auch Älteste einsetzt. Nur wenn du denkst, dass den Weg, den wir gehen, wir nicht gehen sollten, weil da etwas falsch dran ist, ja, dann bitte sprich mit uns drüber und hinterfrag das, konfrontier uns, wenn du denkst, dass wir in die falsche Richtung gehen. Das ist deine Verantwortung als Gemeindemitglied, auch Acht zu haben auf die Lehre und Leitung in der Gemeinde und auch gegebenenfalls den Ältesten mal bewusst ins Leben zu sprechen und sagen, hey Bruder, ich glaube, ihr seid da auf dem falschen Weg.
Nur da wäre es dann, denke ich, wichtig, dass es auch wirklich fundiert ist und nicht bei einem Gefühl bleibt, ich habe so den Eindruck, sondern dass man es auch an was konkret festmachen kann, weil sonst ist es immer ein bisschen schwierig.
Ja, aber darüber kann man ins Gespräch kommen. Ne? Und wenn jemand den Eindruck hat, dann soll er das gerne hinterfragen. Ich habe da kein Problem mit. Ich sage auch nicht, du musst jetzt die besten Argumente vorbringen, sonst kriegst du gar nicht mein Gehör. Nein, lass uns drüber reden. Und dann können wir schauen, und wenn wir da irgendwo auf einem Weg sind, von dem du nicht sicher bist, dass der gut und richtig für die Gemeinde ist, dann denke ich, ist gut, darüber zu reden. Und vielleicht können wir dir Dinge noch mehr erklären, vielleicht erfahren wir auch Dinge, die uns in manchen Punkten zum Umdenken bringen. Das ist okay, so leben wir auch als Gemeinschaft und so kommen wir auch miteinander voran. Aber da würde ich ihm dann auch zu ermutigen. Und wie gesagt, meine Grundfrage wäre, ist das, was wir fördern, auch durch diese Serie fördern wollten, ist das biblisch oder unbiblisch? Ist es gut oder schlecht, schädlich? So, das wären also erstmal so Grundfragen, die ich zurückstellen würde. Und dann nur, weil dir vielleicht etwas gerade sehr anstrengend erscheint oder vielleicht nicht gerade deine Priorität ist, sollte das ja nicht bedeuten, dass wir nicht als Gemeinde trotzdem auch an diesen Dingen arbeiten wollen und können. Und vielleicht ist das für dich persönlich gerade einfach nicht dran. Und das ist dann auch okay. Denn das würde ich auch deutlich sagen, aufzwingen können und wollen wir niemandem etwas. Wir wollen eher erklären. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt, den wir ja mit dieser Serie auch verfolgt haben. In vielen Dingen tun wir ja schon, was das Buch sagt. Und wir wollten dieses Buch auch gebrauchen, weil wir dachten, hier werden Dinge erklärt und biblisch fundiert erklärt, die wir eigentlich ohnehin schon tun. Und hier können wir nochmal unser Bewusstsein dafür schärfen, warum wir tun, was wir tun. Das kann sehr, sehr hilfreich sein. Dann tut man es nämlich mit mehr Freude und Überzeugung. Ja, und manche Dinge wollen wir anregen, weil wir denken, das wäre noch gute Dinge und wenn wir davon mehr hätten, würde das dieser Gemeinde weiter gut tun. Und wiederum, da laden wir jeden ein, das für sich zu prüfen und wenn möglich auch umzusetzen. Ja. Aber letztendlich hat jeder Einzelne und wir auch als ganze Gemeinde in der Hand, was wir mit dem machen, was uns da gesagt wurde. Und wiederum, deswegen sagen wir ganz bewusst, das war ein Buch, das war eine Serie mit einem bestimmten Thema Und das sollten wir alle biblisch hinterfragen. Und nur da, wo ich von der Schrift überzeugt werde, folge ich. Und da, wo ich von der Schrift eine andere Überzeugung habe, dann sollte ich der Schrift folgen und nicht dem, was dann irgendein Pastor sagt oder in der Gemeinde geschieht. Und wenn jemand tatsächlich den Eindruck hat, wir als Pastoren zwingen einen Kurs auf, den wir sowieso schon gehen, das klingt für mich dann auch so, als eigentlich will ich sowieso nicht in der Gemeinde sein, so wie ihr sie gerade leitet. Dann denke ich, Mensch, dann lass uns auch darüber ins Gespräch kommen. Wenn es eher Fragen der Präferenz sind als des richtig oder falsch, dann kann es sein, dass diese Gemeinde vielleicht für dich tatsächlich gerade nicht die richtige Gemeinde ist, weil du dich so unwohl fühlst und eigentlich so wenig Vertrauen auch in die Leitung der Pastoren hast, dass es dann vielleicht sogar besser ist, eine Gemeinde zu finden, in der du geistlich aufblühen kannst. Und da wäre mein Hirtenherz, würde dann sagen, so ungern ich Leute gehen sehe, manchmal kann ich feststellen, dass es auch für Einzelne hilfreich war zu gehen, weil sie anderswo neu aufblühen können, weil sie mit etwas in der Gemeinde überhaupt nicht klar kam und sich ständig darauf konzentriert haben und sich so dran gerieben haben, dass es ihnen geistig nicht mehr gut getan hat. Also wenn jemand wirklich, ich habe sowas jetzt nicht gehört, will ich auch deutlich sagen, aber wenn es tatsächlich so eine Positionierung gäbe, dann würde ich sagen, Mensch, dann auch da lass uns reden und schauen, was dann vielleicht die beste Lösung für alle Beteiligten ist.
Eine dritte Kritik, die auch immer mal wieder kam, ist, dass dieses Buch doch eben sehr amerikanisch sei. Kann es sein, dass wir da vielleicht wirklich ein bisschen blind dafür waren und nicht gesehen haben, dass viele der Inhalte zwar vielleicht in Washington D.C. stimmen und funktionieren, aber in unserem deutschen Kontext eben doch nicht?
Ja, ich glaube, das ist mir ein viel zu pauschales Urteil oder eine zu pauschale Aussage, sehr amerikanisch. Ich würde sagen, wir sollten noch zwei wesentliche Ebenen trennen. Das eine sind die Prinzipien. Und ich glaube schon, dass dieses Buch sehr biblische Prinzipien hat, die nicht amerikanisch oder deutsch sind, sondern einfach biblisch. So, und diese Prinzipien sollten wir deshalb anerkennen und danach streben, entsprechend zu leben, auch als Gemeinde. Die andere Frage ist dann, bei der Umsetzung spielen natürlich andere Dinge mit hinein. Und da kann die Kultur mit hineinspielen, aber auch ganz andere Faktoren. Es mag sein, dass an der einen oder anderen Stelle Beispiele sehr amerikanisch waren. Das denke ich schon. Und dann darf man hinterfragen, okay, die leben jetzt dieses Prinzip in ihrem amerikanischen Kontext so, wie sollten wir das denn in unserem Leben? Und dann brauchst du einen gewissen Transfer. Das brauche ich sowieso immer. Aber das gilt auch für viele andere Dinge. Dieses Buch kommt aus den Erfahrungen einer Gemeinde mit 800, 900 Mitgliedern, zwischendurch über 1000 Mitgliedern. Wir sind deutlich kleiner, vielleicht sieht bei uns manches anders aus. Und dann gibt es nochmal Gemeinden, die sind nochmal viel kleiner, die haben vielleicht 50 oder 80 Leute und da muss man manches nochmal wieder ganz anders leben. Dann gibt es sicher die Frage, ist eine Gemeinde mit hoher Fluktuation, so wie unsere, auch die Gemeinde in Washington D.C., da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, da glaube ich, sind wir sehr nah dran an dem, was auch in dem Buch beschrieben wird. Aber vielleicht gibt es dann andere Geschwister in Gemeinden, die überhaupt keine hohe Fluktuation haben, wo Dinge wieder ganz anders laufen. Oder ist es eine Innenstadtgemeinde, sehr akademisch geprägt? Oder ist es eher eine ländliche Gemeinde? Da gibt es so viele andere Aspekte. Da würde ich jetzt denken, dass die Frage amerikanisch oder deutsch wirklich nicht das große Thema ist. Noch dazu ist der Pastor, der das geschrieben hat, der Jamie Dunlop, jemand, der sehr viel Zeit in Asien verbringt, auch mit einer Frau aus Asien verheiratet ist. Das heißt, der ist auch gar nicht so der typische Amerikaner, sondern hat durchaus eine sehr globale Perspektive. Also ich glaube tatsächlich, auch der leitende Pastor Mark Dever hat lange in Europa gelebt. Die Gemeinde ist gar nicht so amerikanisch. Wenn das jetzt irgendeine Gemeinde mitten in Texas wäre, glaube ich, wäre das viel mehr ein Thema als jetzt bei diesem Buch. Aber wie gesagt, erst einmal trennen Prinzip und Anwendung der Prinzipien und dann schauen, wie kann ich die Prinzipien, wenn ich sie für biblisch anerkenne, in unserem Umfeld passend ausleben.
Ich denke aber auch, dass die Kultur uns schon in einigen Punkten auch ähnlich ist. Also wenn Sie zum Beispiel dieses Konsumentendenken ansprechen, was ja immer wieder vorkommt in dem Buch, das ist ja bei uns ganz ähnlich. Das ist ja ein Phänomen eigentlich in der westlichen Welt, was du auch in anderen Teilen der Erde in dieser Weise vielleicht nicht hast, aber was bei uns also sich wahrscheinlich nicht stark unterscheidet von den Amerikanern. Also ich denke, dass man da auch echt genauer hinschauen muss. Und ich finde eben auch, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass im Reich Gottes das sowieso keine große Rolle spielen darf, ob jemand jetzt Ami ist oder Deutscher oder Chinese oder wo auch immer er herkommt, ist ja die Frage, was sagt die Bibel uns zur Gemeinde? Und das muss auch in verschiedenen Kulturen und Kontexten funktionieren. Und den Ansatz fahren Sie nach meiner Wahrnehmung schon auch in dem Buch, dass Sie jetzt sagen, wir wollen euch jetzt nicht sagen, macht es so wie wir in Washington D.C., übernehmt unsere Kultur, sondern übernehmt die Prinzipien aus der Bibel.
Genau, das sehen wir ja sogar in der Einleitung, beschreibt er das sogar ganz explizit. Und nochmal, dann ist auch gut, jemand, der so redet, den würde ich hinterfragen und sagen, also erst einmal, die Gemeinde in Washington D.C., aus der das kommt, ist sehr international. Ich war lange dort Mitglied in der Gemeinde, ich war nie Amerikaner. Und viele andere auch aus allen möglichen Ländern kommen dort in Washington D.C. zusammen, weil das eine sehr internationale Stadt ist. Und wir hier in der FEG München Mitte haben auch 50, 60 verschiedene Nationen in der Gemeinde. Wir sind auch keine deutsche Gemeinde. Wenn wir nur deutsche Dinge tun würden kulturell, dann würden wir viele unserer Geschwister auch vor den Kopf stoßen oder sie ignorieren. Von daher würde ich auch sagen, also ich glaube, das kann auch ein sehr einfacher Weg sein, so ein paar Anregungen, die uns vielleicht auch sehr herausfordern, mal schnell von uns zu weisen. Da würde ich sagen, mach's dir nicht zu leicht. Ja, vielleicht an manchen Punkten ist das jetzt ein bisschen amerikanisch oder nicht genau auf unseren Kontext passend, aber gib dem eine Chance, wirklich auch in dein Leben zu sprechen und lass dich auch mal hinterfragen, auch von dem Buch, und wisch es nicht zu schnell vom Tisch.
Ich hatte manchmal den Eindruck, dass sich manche Gemeindemitglieder so gewünscht hätten, dass alle das Buch gleich toll finden und alle gleich begeistert dabei sind. Jetzt ist das schon auch unterschiedlich wahrgenommen worden in der Gemeinde. Es gab einige, die fanden es richtig klasse. Es gab andere, die haben sich extrem schwer damit getan. Es gab eine große Mitte vielleicht auch, die haben manches mitnehmen können und manches fanden sie nicht so gut. Wie kommt es eigentlich, dass so ein Buch so unterschiedlich wahrgenommen und aufgenommen wird?
Also erst einmal finde ich das total normal. Ja, ich hoffe, wenn es um die Bibel geht, dass wir dann alle froh und dankbar hören, was Gott uns zu sagen hat durch sein Wort. Aber ein Buch geschrieben von einem Menschen, das fängt ja schon damit an, wie man Dinge formuliert, wie man Argumente aufbaut. Da spricht dann den einen an und den anderen nicht. Das finde ich total normal. Manche haben sich einfach schwer getan damit, weil sie im Hauskreis die Bibel studieren wollen und eben nicht irgendein anderes Buch. Und ganz ehrlich, da habe ich mich sogar darüber gefreut. Ich persönlich bin auch gar kein so großer Fan von solchen Buchserien und würde die auch nicht sehr oft machen. Ich finde es gut, dass wir in unseren Hauskreisen die Bibel studieren. Und wenn da jemand sagt, das hat mir jetzt gerade gefehlt, sage ich, hey, lieber Bruder, liebe Schwester, ich bin bei dir, ich verstehe das. Und ab morgen machen wir wieder Bibel. Und das war jetzt mal zwischendrin mal was anderes. Und das werden wir ganz selten mal so machen. So wie wir zum Beispiel ja auch fast immer Text auslegen, predigen und mal eine Themenpredigt machen. Ich denke, das ist alles nicht verboten, aber wir haben eine Grundpräferenz dafür, dass wir Gottes Wort viel Raum geben. So, dass jemand sich damit schwer tut, dann zum Beispiel vielleicht eine grundnegative Haltung erstmal hat, kann ich nachvollziehen. Ja, manche finden das Thema auch schwierig, weil sie vielleicht gerade mit enger Gemeinschaft in Gemeinde sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Ich habe auch mit einer Person ein Gespräch dazu gehabt, die hat sehr negative Erfahrungen gehabt von enger Gemeinschaft, die sich dann gegen die Person gewandt hat. Schwierige, seelsorgerlich schwierige Situation, wo das dann wirklich ein ganz schlimmes Negativerlebnis war und die hat eigentlich Angst vor zu enger Gemeinschaft. Ich glaube, da stecken dann manchmal ganz persönliche Erfahrungen hinter, wo ich dann auch sagen kann, das kann ich total verstehen, dass das gerade bei dir eher Wunden aufreißt, als dass es dir hilft. Ja, das tut mir dann in so einem Fall leid, ist aber sicherlich die absolute Ausnahme und das sollten wir nicht verallgemeinern, aber wir sollten auch Raum dafür haben, das anzuerkennen, dass jemand sich vielleicht auch aus solchen Gründen dann wirklich schwer damit tut, denn das darf man dann auch mal so stehen lassen. Ja, und dann ist es letztendlich so, wir hören und lesen auch ganz unterschiedlich. Ja, manche lesen und hören alles in der Gemeinde, das hatten wir eben schon, so als wäre es jetzt hier Gott, der uns eine Anweisung gibt und ich muss das jetzt machen und spüren einen enormen Druck, eine enorme Last der Verantwortung, jetzt alles umzusetzen. Und andere sind da sehr locker und easygoing. Und ich habe da auch ein Gespräch gehabt mit jemandem, der mir das genauso gesagt hat. Sagt, du, ich komme aus einer Generation, wir sind eher so die Rebellen-Generation. Wir beäugen, was uns gesagt wird, sowieso immer erstmal kritisch und müssen erstmal gut überzeugt werden, bevor wir dann was annehmen. Aber ich bin im Hauskreis mit anderen, die es genau andersrum geht, die meinen, alles genauso umsetzen zu müssen, sehr obrigkeitshörig sind. So, und so gibt es einfach unterschiedliche Menschen. Und deswegen ist es ganz normal, dass ein und dieselbe Serien der einen gleichen Gemeinde dann doch ganz unterschiedliche Wirkungen hat, unterschiedlich aufgenommen wird. Das darf so sein. Und ich finde es auch okay, wenn manche sich freuen, endlich ist das vorbei. Und viele andere sagen, hey, das hat nochmal mein Verhältnis zur Gemeinde gestärkt. Oder es hat mir nochmal praktisch auch Dinge an die Hand gegeben. Und ich habe schon den Eindruck, dass es uns insgesamt als Gemeinde auch gut tun wird und schon gut tut.
Manche fanden auch, dass alles in allem die menschliche Verantwortung doch sehr betont wird in dem Buch. Ich meine, am Anfang macht er schon sehr deutlich, was Gott tut und dass Gott auch diese übernatürliche Gemeinschaft stiftet und schenkt. Aber dann gibt es eben auch ganz viele Dinge, die wir tun sollen, die wir tun, vielleicht sogar tun müssen in der Gemeinde, damit die aufblüht. Und das hat manche ziemlich herausgefordert und fanden sie auch vom Fokus her schwierig. Ich fand es sehr hilfreich, dass du in deiner Abschlusspredigt zur Serie letzten Sonntag nochmal unseren Blick auf Gott ausgerichtet hast. Hast über Psalm 127 gesprochen und da wird deutlich, ohne Gott ist das alles sinnlos. Dieser ganze Gemeindebau funktioniert nicht ohne Gott. Warum ist das so?
Ja, weil Jesus Christus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So, wir wissen also, der Einzige, der Gemeinde bauen kann, der Gemeinde gestalten kann, ist Jesus. Aber Jesus wirkt durch uns. Er sagt diese Worte hier auch zu Petrus. Nicht? Er ist der Fels, auf dem er seine Gemeinde bauen will. Und so dürfen wir auch wissen, dass letztendlich Gott handeln muss. Aber Gott will uns Menschen gebrauchen als Mitarbeiter in seinem Werk. Und deswegen ist es gut und hilfreich, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir ihm möglichst gute Mitarbeiter sein können und sicherzustellen, dass wir ihm nicht im Wege stehen, indem wir vielleicht gegen das arbeiten, was Gott eigentlich vorhat. So, das ist hilfreich. Und deswegen finde ich auch so ein Buch total legitim. Und das sehen wir auch ganz oft in der Bibel, dass wir Aufrufe bekommen und uns trotzdem letztendlich gesagt wird, aber Gott muss es tun. Und da, glaube ich, sehen wir auch dieses Nebeneinander von einem souveränen Gott, der allmächtig, allwissend wirkt und seinen guten Plan ausführt. Und uns Menschen, die wirklich zur Verantwortung gezogen werden und deswegen auch Verantwortung tragen, selbst Entscheidungen zu treffen und Dinge zu tun. Und dieses Zusammenspiel wird von Gott gerade gebraucht. So, von daher nochmal meine Ermutigung, nicht ein Problem damit zu haben, dass wir auch sagen, was sollten wir tun und was sollten wir lassen, aber in dem allen immer wieder zu Gott zurückzukommen und sagen, aber letztendlich, Herr, musst du es tun. Und das ist das, was ich dann am Sonntag auch versucht habe, deutlich zu machen, in Psalm 127 nur die ersten beiden Verse, wo ich gezeigt habe, dass Gott der Bauherr und der Behüter und der Versorger seiner Gemeinde ist. Vielleicht nochmal die beiden Verse einfach zum Hören. Wenn der Herr nicht sein Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass er früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. So, also alles, was wir tun, ist umsonst, wenn wir nicht mit Gott und für Gott arbeiten und uns letztendlich seinem Willen unterordnen. Aber wenn wir das tun, dann ist es gut und richtig, auch zu fragen, Herr, was willst du, dass wir tun? Und ich hoffe, dass in dieser Richtung das Buch dann auch hilfreich war. Nicht um zu sagen, wir machen jetzt mal alleine drauf los, sondern um zu wissen, wie will unser großer Herr und der Bauherr der Gemeinde und der Behüter der Gemeinde, der Versorger der Gemeinde uns gebrauchen, um sein Werk auszuführen.
Was hilft denn außer dem Psalm noch, um wirklich den Herrn bei allem im Blick zu behalten? Denn das passiert ja doch leicht, dass wenn man dann so selber was tut, sich einbringt in der Gemeinde, dass man so seinen eigenen Dienst vielleicht auch überschätzt, seine eigene Bedeutung, den Einfluss, den man selber hat und dass man eben sehr stark dann bei dem ist, was der Mensch tut, aber eigentlich den Herrn beim Werk des Herrn aus dem Blick verliert. Also was hilft, um da wirklich den Fokus zu behalten und sich nicht selber zu überschätzen oder auch sich einen Druck aufzuerlegen, den ich mir gar nicht auferlegen müsste, weil es eben wirklich Gottes Sache ist, da Frucht zu bringen und so weiter.
Also erst einmal will ich sagen, dass ich tatsächlich an diesem Punkt immer wieder auch selbst versage. Dass ich immer wieder drauf losmache und mich ganz doll anstrenge und tatsächlich manchmal zu sehr auf das schaue, was ich jetzt tun kann. Fällt mir immer wieder dann schmerzhaft auf, wenn ich gemerkt habe, ich habe jetzt ganz früh schon angefangen an der Predigt zu sitzen und um da irgendwie was hinzukriegen und dann irgendwann denke ich, Mensch, ich habe auch gar nicht gebetet. Wenn der Herr mir nicht Erkenntnis schenkt, wenn er mich nicht führt, dann ist das, was ich hier tue, sowieso alles sinnlos. Der Herr muss letztendlich reden und er muss mir sein Wort aufschließen und er muss dann uns als Gemeinde sein Wort aufschließen. So, von daher, ich kenne die Kehrseite und ich will jetzt nicht so klingen, als wenn ich alle Ratschläge parat habe und das immer selber richtig mache. Nee, muss ich offen zugeben, das misslingt mir immer wieder. Aber grundsätzlich ist die Antwort einfach. Nicht? Wir müssen uns immer wieder dem Herrn zuwenden im Gebet. Wenn ich auf ihn schaue und zu ihm komme und ihn bitte, dann habe ich ihn wieder klar vor Augen. Wir brauchen immer wieder Zeiten in seinem Wort, wo er uns ins Leben sprechen kann. Das zeigt mir meine Unzulänglichkeit. Das ist dann manchmal schmerzhaft. Aber es treibt mich ins Gebet und es gibt mir aber auch seine Verheißung, wo mir wieder deutlich wird, trotz meiner Unzulänglichkeiten wird der Herr sein Haus bauen, weil er es zugesagt hat. So, und ein Punkt, den ich immer wieder versuche umzusetzen, ist da, wo ich meine Begrenzungen besonders spüre, nicht weiterkomme. Da, wo ich anfange, mir Sorgen zu machen, mir vorzunehmen, immer da, wo ich das wahrnehme, oh, jetzt fängst du an, dir Sorgen zu machen, jetzt bete ich dafür. Und das ist oft eher ein Stoßgebet als eine echte Gebetzeit. Aber einfach zu sagen, ich kann auch nur für 5 Sekunden rufen, Herr, du siehst meine Sorgen hier gerade, ich möchte sie dir geben, Herr, sorg du dafür. Herr, du siehst meine Unzulänglichkeit, Herr, schenk mir, dass ich trotz meiner Unzulänglichkeit jetzt das tun kann, was du von mir willst und hilf mir auch anzuerkennen, dass das genügen wird, weil du dein Werk letztendlich ohne mich auch tun kannst. So, und so versuche ich immer wieder, den Weg ins Gebet zu finden und mir aber von Gott ins Leben sprechen zu lassen zu seinen Worten, durch seinen Worten. Ich glaube, das ist das, was wir machen müssen.
Am Ende von so einer Serie ist ja immer die Frage, was bleibt? Du hast eben schon 1. Thessalonicher 5, Vers 21 zitiert, wo es heißt, prüft alles und das Gute behaltet. Hast du vielleicht abschließend ein paar Tipps, wie wir das Gute, was wir aus dieser Serie mitnehmen, behalten können, damit wir jetzt nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen? War mal schön, so eine Serie zu machen. Wie bleibt das auch ein Stück weit?
Wir haben ja die Serie vor allem in den Hauskreisen gemacht und vielleicht kann man in den Hauskreisen einfach nochmal sich beim nächsten Treffen hinsetzen und sagen, was sind jetzt konkrete Dinge, die wir mitnehmen wollen, die wir umsetzen wollen. Einfach mal einen Austausch dazu haben, vielleicht das auch miteinander aufzuschreiben, nochmal dafür zu beten, vielleicht dann auch beim nächsten oder übernächsten Treffen nochmal drauf zu schauen, sind wir noch dran, machen wir das noch, vielleicht nach einem halben Jahr oder nach 3 Monaten nochmal so ein Review zu machen, zu schauen, ja, sind wir da noch auf Kurs oder haben wir das wieder aus dem Blick verloren? Routinen, die ich jetzt vielleicht angefangen habe, so zu entwickeln, dass sie wirklich zu Routinen werden, die dann auch bleiben, das wären alles Dinge. Aber vor allem, vieles von dem, was wir jetzt gelesen haben, machen wir ja schon. Und ich hoffe, dass wir als Gemeinde jetzt einfach noch besser verstehen, warum. Und das hilft uns dann, fröhlich und engagiert einfach das weiter mitzumachen und mitzutragen, was wir ohnehin schon tun. Ja, denn viele dieser Prinzipien sind ja nicht Prinzipien, die wir zum ersten Mal gelesen haben. Viele dieser Prinzipien, davon bin ich überzeugt, sind grundbiblisch. Und die sind in der Vergangenheit in Predigten schon vorgekommen und die werden auch weiter vorkommen. Von daher ist das nicht eine Serie, die plötzlich mal was ganz Neues gebracht hat, was jetzt für 8 oder 10 Wochen da war und dann ist es wieder weg. Sondern eigentlich war das etwas, das haben wir schon ganz lange im Blick. Jetzt haben wir es mal besonders betont und jetzt werden wir es weiter im Blick haben, weil die Bibel es im Blick hat. Ja, und dann glaube ich, dass die Gemeinde einfach den Weg weitergeht, auf dem wir schon sind. Vielleicht an manchen Ecken und Enden noch Dinge so nachschärft, dass es noch mehr gottgefällig ist. Denn die Gemeinde ist eine sich beständig reformierende Gemeinde durch das Wort Gottes. Und dann bin ich ganz guter Dinge, dass das, was wir jetzt studiert haben, vielleicht ein bisschen intensiver, auch langfristig segensreich und fruchtbar sein darf.
Das war der Pastoren-Podcast und das war auch der letzte Teil unserer Serie zum Thema anziehende Gemeinschaft. Wenn du Feedback für uns hast zur Serie oder ganz allgemein, dann schreib uns gern. Und wir freuen uns auch über deine Fragen und Themenvorschläge für weitere Folgen. Du erreichst uns am besten per Mail an pastoren-podcast@fegmm.de und du findest diese Adresse auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.